wir melden uns mit einer Sonderfolge von Realitätscheck Arbeitswelt, in der wir das letzte halbe Jahr Revue passieren lassen. Wir hatten viele spannende Gäste im Podcast, die über unterschiedlichste Megatrends der Arbeitswelt, persönliche Erfahrungen und gesellschaftsrelevante Themen berichtet haben. Es ist Zeit, eine gemeinsame Zusammenfassung zu wagen. Dafür werden wir in chronologischer Reihenfolge die Kernaussagen der Folgen, beginnend mit Thomas Zeller und abschließend mit René Rauscher, nochmal zusammenstellen. Viel Spaß! Risikobereitschaft, Mut und Neugier sind notwendig, um neue Wege zu beschreiten. Diese Erfahrung hat auch Thomas Zeller, Vice President of Global Customer Marketing bei S3 gemacht. Denn bevor Thomas zu S3 kam, hat er 19 Jahre lang bei einer Firma gearbeitet, die rein gar nichts mit Personalvermittlung zu tun hatte. Wie ist ihm als branchenfremde Fachkraft der Wechsel zu S3 gelungen? Welche Skills haben ihm beim Start in den neuen Job geholfen und welche Fähigkeiten sind heute am Arbeitsmarkt besonders gesucht? Diesen Fragen sind wir in der Folge Top Skills, gefragte Fähigkeiten jetzt und in Zukunft auf den Grund gegangen. Quereinstieg ist für Thomas Zeller eine wichtige Lösung für den Fachkräftemangel.
Oftmals ist er wahrscheinlich beidseitig, arbeitgeberseitig und arbeitnehmerinnenseitig, so ein bisschen eine Hürde da, eine mentale Hürde, das zu tun. Weil es ist natürlich schon ein Risiko, jemanden reinzunehmen, der das Branchenwissen nicht hat oder das Jobwissen. Aber ich glaube, man kann so viel gewinnen. Vielleicht ist der Onboarding-Prozess ein bisschen länger. Vielleicht braucht die Person ein bisschen länger, bis sie produktiv ist. Aber den Benefit, ja, diese zusätzlichen Impulse, Ideen, Erfahrungen und auch andere Blickweisen, ja, und auch dieses vielleicht mal Dinge hinterfragen, nicht bösartig hinterfragen, also nicht sagen, das ist schlecht, vorher war es besser, sondern einfach zu fragen, warum macht ihr denn das so? Das ist eine Frage, die sich jemand, der 5 oder 10 Jahre in einem Unternehmen ist, nicht mehr unbedingt so fragt, Tag ein, Tag aus. Und ich glaube, wenn man da vielleicht so ein bisschen einen Schritt macht und was jetzt S3 bei mir gemacht hat oder ich im Schritt zu S3, einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt diese Partnerschaft ein.
Wenn es um Bewerbungen geht, hat Thomas Zeller für Unternehmen und Bewerberinnen Tipps parat.
Guckt euch mal die Lebensläufe an, guckt euch mal die Leute an, ist eigentlich alles gleich. Ja, jeder hat irgendwie vom MBA runter alles und die Kurse und das und das und das und das. Es geht ja auch darum, für sich als Eigenmarke, die wir ja auch sind, irgendwo nicht eine Nische zu finden, aber sich auch abzuheben vom Pulk, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, es gibt, wie ich vorhin eingangs gesagt habe, es gibt einen gewissen Minimum-Anforderungsprofil an der Funktion, die muss man einfach erfüllen, weil es sind ja auch immer spezifischere Jobs, ja, auch im digitalen Wandel. Aber es ist schon wichtig, und so gehe ich auch Job-Ausschreibungen an, wirklich herauszufinden, was ist denn eigentlich zwischen den Zeilen? Ich nenne das immer im Interview, erzähl mir mal zwischen den Zeilen. Was war denn eigentlich so ein großes Problem, was du, mit dem du konfrontiert warst? Oder was war in der Situation, wo dein Leadership gefragt war?
Zu Beginn eines jeden Jahres melden sich viele Expertinnen zu Wort, um die Trends für das neue Jahr zu setzen, so auch in der HR-Branche. Zusammen mit Christoph Zwennepohl, Managing Director und Head of Sales Dach und Nordics bei S3, habe ich die HR-Trends für das Jahr 2023 angeschaut und bewertet. Ist das Thema Remote Work wirklich noch ein Trend oder schon Normalität? Sinkt mit einem stärker werdenden Arbeitnehmerinnenmarkt die Loyalität gegenüber den Unternehmen? All diese Fragen, Trends und Buzzwords haben wir in der Folge HR-Trends 2023, Top oder Flop, kritisch hinterfragt und eingeordnet. Geld ist nicht alles, sagt Christoph Zwennepohl. Aber was suchen wir dann? Sicherheit?
Aber ich glaube, es geht darum, fühle ich mich wohl und irgendwo auch das Bewusstsein zu haben von, ich meine, man kann immer etwas hinterherlaufen, chasen, aber man wird deswegen nicht unbedingt glücklicher oder besser in was man macht. Ich glaube, man muss wirklich das Gefühl haben, komme ich hier an, fühle ich mich wohl, fühle ich mehr anerkannt und bringt mein Job einen Mehrwert, ja? Werde ich da irgendwo wahrgenommen? Und hat es auch einen Sinn, was ich hier mache jeden Tag? Die Sinnvollkeit der Arbeit wird wichtiger und wichtiger. Und Loyalität, glaube ich, und das bindet, das bringt die Loyalität zusammen. Ich glaube, darauf sollten wir spielen, nicht unbedingt auf diese Sicherheit. Ich glaube, jede Firma gerade ins Moment tut vieles, um Sicherheit zu bieten. Okay, wir können sagen, in der Tech-Branche gerade aktuell ist es nicht unbedingt so, weil man hört sehr viele große Zahlen. Jetzt muss man das auch ein bisschen in Perspektiv sehen, weil man 60.000 Leute angestellt hat über die letzten 2 Jahre. Davon werden 6.000 entlassen. Ist man immer noch in 2 Jahren Zeit mit 54.000 Leuten gewachsen. Ja, und ich glaube, das ist so in diese große Organisation, die börsennotiert ist, wo spekulatives Geld noch ist, die noch keine Gewinnzahlen gebracht haben und vielleicht in den Zeiten von Corona so viel investiert haben, wo sie dann auch sehen von, okay, der Tendenz ist dann doch nicht so 100%, wie wir uns vorgestellt haben nach Corona, heißt Zoom und weiß ich viel alles. Klar muss man sich da wieder ein bisschen umdenken und denken dann im Sinne von den Aktionären auch. So, deswegen, meiner Meinung nach, wir sollten es nicht zu scharf darstellen. Ich denke, es ist alles noch sehr healthy. The War for Talent geht weiter. Jeder Arbeitgeber ist sich da 100% von bewusst und arbeitet mit daran. Aber hat auch seine Prios. Man kann nicht alles auf einmal verändern. Ja, es geht darum, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Und als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, man sollte da gemeinsam den Weg gehen. So ist es eine Einladung, um gemeinsam dann den Weg zu gehen und zu sorgen, dass das Umfeld sich verbessert.
Fachkräfte aus dem Ausland. Alternativlos? Christoph hat eine klare Meinung.
Bis 2030 860.000 Mitarbeiter im öffentlichen Sektor aus dem Markt weggehen, demografischen Wandel. Das bedeutet konkret, die Stellen müssen either neu besetzt werden oder man muss digitalisieren. Das sind die zwei großen Tendenzen, die du da machen kannst, wie du dagegen steuern kannst. Um die Stellen zu besetzen, es gibt im Jahr 28.000 Absolventen in IT, die vom Uni weggehen, in den Arbeitsmarkt hereinfließen. Das ist überhaupt nicht genug. Deswegen müssen wir uns absolut offen stellen, um zu sorgen, dass wir die Talenten aus dem Ausland es so einfach wie möglich machen, in Deutschland reinzukommen, hier arbeiten zu können, zu gucken, dass was sie studiert haben, dass es hier auch anerkannt ist, weil das ist auch sehr oft ein Thema. Und ich rede jetzt spezifik im MINT-Bereich, aber das ist in allen Bereichen so. Ich bin definitiv dafür, dass wir, und das ist ein Thema, dass wir als Firmen uns offen stellen müssen, definitiv, und offen sein, um zu sorgen, dass wir eine diverse Gruppe haben, mit wem wir zusammen als vom Mitarbeiter haben, weil das wird uns auch weiterbringen. Aber parallel dazu braucht man von der Politik die Unterstützung, dass sie es uns auch einfacher machen, dass wir die Leute easy einstellen können und dass da nicht einen großen bürokratischen Kram erstmal stattfinden muss.
Eines der Trendthemen in der HR-Welt, um das wir spätestens im Jahr 2023 nicht mehr herumkommen, ist die Einführung der Viertagewoche. Die Meinung unseres Gastes Lorenz Illing, Geschäftsführer und Cheftrainer der TAM-Akademie in Berlin, zu diesem Arbeitsmodell ist sehr eindeutig. Er mag die Viertagewoche für alle nicht. Warum? Weil Arbeitszeitmodelle und Aufgaben der Arbeitnehmenden und auch der Führungskräfte zusammenpassen müssen. Das ist bei einer Pauschallösung wie einer Viertagewoche für jeden jedoch nicht immer gegeben. Für wen sich die Viertagewoche eignet und für wen nicht, warum die aktuellen Studien ein zu positives Bild zeichnen und wie Unternehmen echte Flexibilität und New Work-Strategien umsetzen können, das haben Lorenz und ich in der Folge Viertagewoche für alle, ist das wirklich New Work, besprochen. Viele Studien aus UK oder Island werden aktuell heiß diskutiert. Weniger Stress, mehr Zufriedenheit, mehr Produktivität. Aber ist das wirklich der heilige Gral?
Die Challenge, die ich sehe, ist, dass es gerade wie die Antwort wahrgenommen wird. Und ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. So, ich glaube einfach, dass da sehr, sehr viele kritische Fragen gestellt werden sollten. Und ich glaube auch, dass dass einfache Kausalketten ein Stück weit differenzierter betrachtet werden müssten. Also das erste, 2/3 weniger Krankheitstage. Sorry, aber ich bin smart genug zu wissen, wenn ich 6 Monate mich jetzt ein bisschen zusammenreiße und diese Krankheitsnummer nicht ziehe, weil ich gerade irgendwie keinen Bock habe und das einen signifikanten Ausblick hat auf, dass ich danach für immer 4 Tage habe, dann kriege ich das hin. So. Ich möchte überhaupt nichts damit sozusagen unterstellen. Ich glaube aber, und das wissen wir auch, dass Krankheitstage auch eine Indikator ist für Unzufriedenheit mit dem Arbeitgeber. Und in Bezug auf die Beziehung, die ich mit meinem Arbeitgeber habe. Wenn ich eine schlechte Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung habe, dann spiele ich sehr viel schneller die Karte. Ich habe gerade keinen Bock oder ich kann gerade auch wirklich nicht oder ich habe keine Lust auf den Stress, der mich da erwartet. Und dann tue ich das aus einem gewissen Selbstschutz und aus einer gewissen Position, dass mir das auch, dass ich das machen kann.
Was müssen Arbeitgeber denn hier liefern?
Ich glaube, ich muss unterm Strich mindestens 4 Sachen providen, also zur Verfügung stellen. Es ist einmal eine finanzielle Lebensgrundlage. So, ich finde es nicht okay, wenn jemand fulltime für mich arbeitet und danach noch was machen müsste, damit er sozusagen sein Leben vollziehen kann, wie es zum Beispiel in Amerika durchaus der Fall ist. So, wir haben Mindestlohn und das ist sehr, sehr gut so und im Idealfall zahle ich weitaus mehr, wenn sich die Firma das finanziell leisten kann. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Die Gehälter, die kommen ja nicht irgendwie aus dem Baum gefallen, sondern das heißt, wir sind produktiv und die Produktivität sorgt dafür, dass wir irgendein Problem lösen und das, was damit verdient wird, wird wiederum aufgeteilt. Und das im Idealfall nachvollziehbar und fair. So, das zweite ist, im Idealfall provide ich einen Purpose, eine Aufgabe oder sinnvolle Aufgaben. Jede einzelne Rolle kann sinnvoll sein, wenn ich mir Mühe gebe, herauszufinden, was fällt denn zum Beispiel bei dieser Rolle weg, wenn sie nicht gemacht werden würde? Was sind die Kosten, wenn diese Rolle nicht mehr da ist? Und alleine diese Diskussion mit jedem Einzelnen zu führen, sagen, was ist denn der Purpose deiner Rolle? Was ist die Wichtigkeit deiner Rolle? Was würde passieren mit unserem Konstrukt, wenn du deinen Job nicht machen würdest? Und dann wird ganz vielen überhaupt erst bewusst, was für eine tolle Verantwortung sie tragen oder wie wichtig sie sind. Und das wiederum gibt meine Aufgabe oder meinem Job auch wiederum Sinn. Und auch, ich glaube, das machen viele Arbeitgeber noch nicht so gut, wie sie es machen könnten, damit ich Ownership, also einen Besitztumseffekt spüre. Als drittes, glaube ich, unsere Aufgabe als Arbeitgeber ist, Kompetenzen zu entwickeln. So, weil ich möchte ja, dass ein Mensch, der vor 2 Jahren in mein Unternehmen gekommen ist, nicht noch die gleiche Person ist in Form von, was diese Person kann, was diese Person für Probleme löst etc., sondern das ist ein ganz wichtiges Element der transformationalen Führung, dass ich intellektuell stimuliere. Und intellektuell stimulieren bedeutet, ich muss auch meine Komfortzone verlassen. Ich kriege Aufgaben, die ich vielleicht jetzt gerade noch nicht handeln kann und ich will aber in diese Aufgabe reinwachsen. Wie soll ich das tun, wenn ich dafür keine Zeit bekomme? Also auch das ist etwas, was ich glaube, was wichtig ist, insbesondere wieder für junge Menschen, die noch gar nicht wissen, was kann ich eigentlich, was ist mein Wert, wie viele große Probleme will ich denn lösen oder kann ich lösen oder was ist meine Kompetenz oder was ist meine Stärke. Und das vierte und letzte ist Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit ist auch gerade etwas, was durch Corona gerade, sage ich mal, sehr lapidar weggekürzt wird in Form von, wir brauchen kein Office mehr. Ihr könnt von überall arbeiten. Ich glaube nicht, dass das langfristig dafür sorgt, dass ich, mein Arbeitsweg fällt weg. Also ich werde wieder effizienter. Jetzt habe ich noch eine 4-Tage-Woche, aber ich arbeite nicht mehr mit Menschen zusammen, sondern ich bin nur noch in irgendwelchen digitalen Meetings. Ich habe keine wirklichen Beziehungen mehr am Arbeitsort und dann werde ich immer transaktionaler. Und davor habe ich ehrlicherweise Angst.
Was müssen wir und auch die Unternehmen jetzt tun?
Im Endeffekt geht es ja darum, dass ich Verantwortung übernehme für mein Privatleben, aber auch für mein berufliches Leben und dass ich selber entscheide, was, glaube ich, ist gerade das Richtige, um diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und eine harte Stundenzahl pro Woche kann meiner Meinung nach nicht die Antwort sein, weil die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern die hat lediglich sozusagen die Kontrolle über den Input, aber nicht über den Output, nicht über den Outcome, nicht über den Impact. Und da, glaube ich, müssen wir halt als Unternehmen reif werden, dass wir Verantwortung abgeben und Selbstbestimmtheit forcieren und enablen, dass am Ende das Richtige zur richtigen Zeit gemacht wird. Und das wäre für mich ein gemeinsamer Weg und nicht die eine Partei oktroyiert der anderen, wie es zu machen ist. Und ich glaube, das ist halt mir so ein bisschen das Stachel im Auge bei der ganz klaren Entscheidung, du musst jetzt 10 Stunden am Tag, 4 Tage arbeiten oder so ein Quark, weil das ist zwangsläufig nicht für alle das Richtige.
Familienunternehmen bilden seit Jahrzehnten das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wie lässt sich also die Zukunftsfähigkeit deutscher Familienunternehmen sichern? Ein zentrales Thema dabei ist Nachhaltigkeit. Dina Spitzley und Lisa Winkler von Haus Next möchten gerade der nachfolgenden Generation, der sogenannten Next Gen, die richtige Toolbox an die Hand geben, um ihre Familienunternehmen nachhaltig und resilient aufzustellen. Dabei geht es nicht nur um ökologische Aspekte, sondern auch um soziale und ökonomische. Was also muss die Next Gen jetzt tun, um gemeinsam mit der Senior-Generation am Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten und sich dabei mit neuen Impulsen durchzusetzen? Wo besteht der größte Handlungsbedarf? Antworten geben Lisa und Dina in der Folge Nachhaltigkeit in Familienunternehmen. Wie und wann kann man in das eigene Familienunternehmen einsteigen, ohne zu sehr anzuecken? Schwere Frage. Nachhaltigkeit als Verantwortungsbereich kann hier helfen. So Lisa Winkler.
Also ich glaube, es ist aber trotzdem auch wichtig anzuecken. Also das ist ein schmaler Grat auf jeden Fall. Was wir aber auch festgestellt haben, und das fand ich irgendwie das auch sehr spannender Gedanke, dass gerade Nachhaltigkeit sich total anbietet, um ins Familienunternehmen zu finden. Weil als Next Gen, man schwimmt ja am Anfang. Wo setzt man an? Das ist ein Riesenunternehmen, das alteingesessen, keine Ahnung, schon die Strukturen seit Jahrzehnten so sind. Und auf einmal kommt man rein, wo ist mein Platz? Und da haben viele Next Gens uns auch immer wieder gesagt, ja, wir nutzen Nachhaltigkeit da auch einfach als Thema, um uns da Gehör zu verschaffen. Es ist ein junges, zukunftsweisendes Thema. Ich bin jung, ich bin die Zukunft des Unternehmens. Warum nicht damit ansetzen? Also da haben viele auch Nachhaltigkeit genutzt, um da den Weg auch ins Unternehmen zu finden. Und das haben wir auch eben, das kann man vielleicht auch eben sich einfach nochmal mit aufnehmen und auch drüber nachdenken, ob das vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt ist, irgendwie auch sein eigenes erstes Projekt auch im Unternehmen umzusetzen und für was zu stehen.
Ist das Thema Nachhaltigkeit auch geeignet, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft. Wir kämpfen alle um die Top-Talente. Sprich, wenn ich als mein Familienunternehmen irgendwie was nachweisen kann, inwiefern ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige oder mein Unternehmen nachhaltig ist, desto eher kann ich die eben auch ansprechen, ja, weil die sind eben, wollen eben für nachhaltige Unternehmen arbeiten, weil sie sich so ja auch zu einem gewissen Grad, ist das ja auch ein Statussymbol, so gehen sie ja dann auch in ihr soziales Umfeld nach draußen und sagen, ich arbeite für ein sehr nachhaltiges Unternehmen, für ein purpose-getriebenes Unternehmen, dadurch finde ich meinen Purpose und kann mich irgendwie selbst verwirklichen. Auf der anderen Seite hemmt natürlich der Fachkräftemangel der Zeit, Investitionen zu tätigen, weil du musst ja auch immer überlegen, wer soll das Ganze umsetzen, wer soll das Ganze machen. Das heißt, da zu sagen, boah, wir haben jetzt schon dieses Fachkräftemangelproblem, wieso machen wir es nicht einfach so, wie wir es immer gemacht haben? Da fahren wir gerade mit besser, als statt dass wir jetzt das gesamte Unternehmen irgendwie verändern, das Geschäftsmodell verändern. Und deswegen denke ich mal, dass es in beide Richtungen geht.
In der Folge Wie technologieoffen ist Deutschland hatten wir Niklas Hepborn von Venture Capital Unternehmen Freigeist Capital, das vor allem in Deep Tech Unternehmen und Startups investiert, zu Gast. Als Partner ist Niklas ganz nah dran an aktuellen Technologietrends und den vielversprechenden Innovationen unserer Zeit. Selbstredend haben wir gemeinsam die Tech-Szene genauer beleuchtet und darüber diskutiert, was getan werden muss, damit die Technologieskepsis der Deutschen abnimmt. Und natürlich, wie wir wieder zum Innovationsführer werden. Forschungsinstitute und Universitäten können hier wichtige Faktoren sein, ist sich Niklas im Gespräch sicher. Wie so vieles beginnt alles in der Schule. Vor allem dürfen wir uns hier gegenüber neuen Technologien nicht verschließen.
Wir müssen früh genug anfangen, in der Schule offen gegenüber Technologien zu sein, diese einzubinden. Wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich zur Schule gegangen bin, war Informatik ein totales Nerd und nicht integriertes Fach, wo keiner was mit anfangen konnte. Und ich glaube, wenn wir da früh genug ansetzen, dass Lehrer und dann natürlich auch, wenn es weitergeht, Richtung Professoren uns offen darüber sind, das zu integrieren und wir das dann nutzen, um kreativ zu arbeiten, ich glaube, dann wird sich das verbessern. Aber momentan ist es eben häufig nicht so, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, dass das offen integriert wird. Und ich glaube, das führt dazu, dass dann Skepsis entsteht, weil wir Angst haben vor Dingen, die wir nicht verstehen oder die wir nicht verwenden.
Ja, und das muss sicherlich deutlich offener werden.
Ganz wichtig dabei, Regularien genau überdenken und progressiv handeln, meint Niklas mit Blick nach Amerika und Asien.
Ja, ich glaube, wir sind immer ganz schnell darin, irgendwie Verbote und Regulationen einzuführen, statt die Chance und die Lösung zu sehen. Also wir müssen jetzt irgendwie alle weniger fliegen und wir sollten das und das nicht mehr tun und wir sollten das und das nicht mehr essen und so. Also es gibt einfach, wir sind, glaube ich, Weltmeister darin, irgendwie Verbote zu finden und uns einzuengen, was per se jetzt nicht schlecht ist, aber ich glaube, wir haben eine Menge. Wir haben auch eine Menge Chancen und Technologien. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, Tesla in den USA, was jetzt eins der erfolgreichsten Unternehmen weltweit ist, da hat ein amerikanischer Staat auch Milliarden selber mit investiert in Form von Subventionen, um das Ganze zu unterstützen. So, das ist ein extrem Hardware, Deep Tech, schwierig zu skalierendes Unternehmen. Und da gibt es sicherlich auch im Bereich Deutschland einige Unternehmen, die ähnlich aufgestellt sind, wo sich der deutsche Staat als nicht so progressiv aufstellt und dafür dann Verbote sich überlegt oder wie guckt, wie kann man das Ganze einengen. Und ich glaube da, nicht nur der Staat, aber alle, wir müssen einfach progressiver, positiver einfach denken und sagen, okay, wo sind die Chancen, wie können wir das hinkriegen? Und da sind wir einfach alle immer viel zu skeptisch. Wir sehen immer, warum kann das nicht funktionieren? Wir sehen 20 Gründe, warum kann es nicht funktionieren? Und da ist manchmal das Mindset der Amerikaner sicherlich irgendwie erfreulicher und positiver zu sagen, okay, guck mal, wenn du schaffen kannst, was hat das für einen Impact? Und wie können wir dann das Ganze besser machen? Und das ist sicherlich manchmal auch enttäuschend. Und ich glaube, langfristig das ist ein extrem großer Standortnachteil für uns und auch ein am Ende dann werden wir uns selber ins Knie treten damit, weil dann werden die asiatischen und amerikanischen Investoren, das sieht man ja auch heute schon, wenn man sich anguckt, wie ein Unternehmen von klein zu groß werden, also über die verschiedenen Finanzierungsrunden hinweg, dann macht kein deutscher oder zumindest europäischer Fonds, macht dort eine Series B, C, D von irgendwie 100, 200, 300 Millionen. Das ist alles amerikanisches, US-amerikanisches Geld. Am Ende werden die Unternehmen dann im Ausland, in den USA an die Börse gehen und der Value für den Staat selber wird in anderen Ländern generiert, obwohl bei uns die Innovation aus Deutschland kommt. Und das ist einfach, ich glaube, das ist für Unternehmer frustrierend, das ist für Investoren frustrierend, die früher sind, für alle. Also es ist einfach eigentlich wirklich bescheuert.
Was treibt Studentinnen und junge Unternehmerinnen an und wie kann aus einer guten Idee ein Erfolg werden?
Also ich sehe entgegen der deutschen oder der wirtschaftlichen Lage gerade, die sicherlich ein bisschen angespannt ist, sehe ich immer noch total viel Enthusiasmus, Innovationsgeist, Lust, neue Dinge zu gestalten, Produkte zu bauen. Das kann ich nur bestätigen, weil ich glaube, klar gibt es da jetzt gerade Effekte, die sehr, sehr stark sind, aber all das wird vorübergehend sein, die Welt wird eine andere sein in 2 Jahren und in 5 Jahren wird sie nochmal komplett eine andere sein. Deswegen sollten wir das aufrechthalten und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die wir als Investoren haben. Wir sollten uns nicht, wie das ja ehrlicherweise letztes Jahr stark entstanden ist, wie wir durch einen Schock irgendwie auch die ganze Investorenwelt in Schock gekommen ist und wir investieren alle nicht zumindest in dem Bereich, wo wir investieren, nicht in 18 Monate und dann ist Erfolg da, sondern wir investieren alle in Unternehmen, die 5, 7, 10 Jahre brauchen, um erfolgreich zu sein. Und diese Denke wird sich nicht ändern. Und deswegen sollten wir tunlichst darauf fokussiert sein, langfristig weiterhin zu denken und auch wenn es jetzt gerade mal schwierig ist, Unternehmen aufzubauen, weil es kann auch sehr viel Value zerstört werden in so einer Zeit. Sehr viel Mut und Innovationsgeist und Lust, das zu machen. Und ich glaube, da haben wir eine Verantwortung, den Leuten, den Unternehmern den Rücken zu stärken, an die Winner zu glauben. Natürlich gibt es auch eine Ausselektion, wo Unternehmen auch mal pleite gehen, das gehört auch dazu. Aber die Unternehmen, die stark sind, die Unternehmen, die Gründer vor allem, die Lust auf diese Dinge haben, weiterhin zu unterstützen, das ist total wichtig in solchen Krisenzeiten, damit wir nicht das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, auch wieder zerstören.
It's a man's world. Lange Zeit galt dieses Motto vor allem in den Führungsetagen von Unternehmen. Dass das keine gute Idee ist und Mixed Leadership zu deutlich mehr Erfolg führt, belegen mittlerweile unzählige Studien. Dennoch haben Frauen oft nicht die gleichen Chancen wie ihre männlichen Kollegen. Woran liegt das? Was müssen Unternehmen ändern, um für weibliche Fachkräfte attraktiv zu werden? Und was können Frauen selbst tun, um mutiger zu werden, sich selbst mehr zuzutrauen und effektiv Netzwerke zu nutzen? Antworten auf diese drängenden Fragen hat Managementberaterin Susanne Nickel in der Folge Female Empowerment parat. Nach wie vor, je höher Mann aufsteigt, desto mehr Mann, vor allem in den Vorständen. Ein Problem der älteren Generation?
Was ich merke ist, gerade bei, ich sage jetzt mal Älteren, so ab Mitte 40, nenne ich jetzt mal die Älteren, zu denen ich auch gehöre, und bei Jüngeren, dass es da schon mittlerweile Unterschiede gibt, weil in den Vorstandsebenen, auf den höheren Ebenen sind ja eher Ältere, in Anführungszeichen, also meistens sind es Menschen ab 40, ne? Und Jüngere haben oft, das erlebe ich auch schon, die Haltung, wir sind gar keine Männer, wir sind Menschen, ja, also das habe ich auch letztens von Teilnehmern gehört, was ich großartig finde, natürlich sind wir alle Menschen, und ich glaube auch eben, dass jetzt zum Beispiel deine Generation oder die Generation der Jüngeren, ja, ihr habt es ja gar nicht verbockt letztendlich, das Thema, sondern das Thema ist ein althergebrachtes. Das ist wie so ein System, was sich halt einfach lang hält, ne? Und es gibt noch diese Old Boys Netzwerke, und ich denke, da ist es halt einfach wichtig, generell achtsam zu sein und zu gucken, hey, was können wir im Unternehmen selber noch tun? Wie können wir Frauen unterstützen? Was brauchen Frauen? Nämlich, wie du auch gesagt hast, Flexibilität. Ich habe früher immer gesagt, als es darum ging, im Fachkräftemangel Talente zu finden und zu binden, das ist ja auch ein Thema bei mir, zahlt es genau auf die Bedürfnisse von Frauen ein. Nämlich heute wollen die Zettler Flexibilität, überall arbeiten, ne? Und das ist genau das, was Frauen eigentlich schon die letzten 20 Jahre gerne gehabt hätten, aber leider nicht so fordern konnten oder wollten, wie auch immer, welche Gründe auch immer da sind, ne? Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also es gibt eben die Unternehmensseite, die da sicherlich noch einiges zu tun hat. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Seite von Frauen ganz persönlich. Und da habe ich auch meine eigene Historie, meine eigenen Learnings. Und ich glaube, dass es da schon wichtig ist, dass man sich als Frau gut positioniert, gut zeigt, sich auch als Marke sozusagen inszeniert im Job. Also was bin ich, was bin ich wert, was zeige ich für Nutzen? Und das sind so Prozesse, die, denke ich, parallel laufen müssten oder sollten, damit wir dem Ganzen nochmal eine gewisse Schubkraft verleihen. Es muss aber natürlich relativ oben anfangen, weil es ist schwierig, Veränderungen quasi aus der Mitarbeiterschaft anzugehen, sondern die Geschäftsleitung muss sagen, ja, wir wollen das, es ist uns wichtig. Und wenn das getan wird, dann gibt es sich auch, tun sich auch viele Schritte auf, aber es dauert halt sehr lange. Ja.
Wichtig in der Diskussion, gesundes Hinterfragen, aber nicht zu viel. Verhaltensweisen dürfen wir hier allerdings nicht außer Acht lassen.
Frauen sind da in einem ganz anderen Mental Load drin als Männer. Weil das erlebe ich auch ganz stark bei Männern, dass es so ist, die machen das alle und das ist cool und da ändert sich ganz viel. Aber Frauen haben trotzdem im Kopf, da fehlen noch die Socken, da ist das. Also das heißt, sie sind, ob das jetzt gut oder schlecht ist, vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn du dich abgrenzen kannst und nicht die ganze Zeit mit diesem Mental Load befasst bist, ne? Aber auch da gibt es Untersuchungen, dass der Mental Load bei den Frauen viel stärker geprägt ist als bei Männern. Und das sind so Dinge, die natürlich immer noch mit reinspielen. Und ich glaube, es ist gut, dass sich viel verändert. Ich glaube, es ist gut, dass auch in deiner Generation, dass sich mehr geteilt wird, dass ihr euch hinterfragt. Das finde ich super. Nur dürfen wir eins nicht vergessen, die Geschichte, man sagt immer, das Alte ist stärker als das Neue, bis sich das Neue so etabliert hat. Und ich glaube, das dürfen wir bei der ganzen Historie und bei den Verhaltensweisen, bei den Einstellungen, bei den Spielwiesen, Businessbühnen im Job und so weiter, das dürfen wir nicht vergessen. Und ich empfehle eben Frauen generell, sich zu stärken, sich auch gegenseitig zu stärken und halt, das hatten wir vorher gesagt, eben auch zu gucken, was ist meine Marke, was ist mein USP, was kann ich besonders gut? Und da erlebe ich es auch oft bei Frauen, dass sie, wenn sie was gut können, denken, das ist normal. Also, ne, wenn man was gut kann, dann ist es ja vielleicht nicht so schwierig für einen und dann denkt man, ah, das ist ja nichts Besonderes, es ist ja normal. Und ganz oft kitzel ich dann aus Frauen genau das heraus, was das Besondere ist, womit sie ihren Nutzen stiften können im Unternehmen, was sie für eine besondere Gabe haben, ne, besondere Kompetenzen, die ihnen leicht fallen, die müssen nicht unbedingt schwer fallen. Und daraus dann eine Art Markenprofil zu bilden, um zu zeigen, das ist das, was mich ausmacht, was ich an Nutzen stiften kann und wo ich auch authentisch bin. Wobei das Wort authentisch ist auch immer ein bisschen schwierig. Ja? Authentisch mit Werten sage ich immer gern, weil ich kann auch ganz authentisch jemanden umbringen. Das wäre auch authentisch. Ja? Also authentisch brauchst du immer ein System, ein Wertesystem letztlich, ne? Weil sonst funktioniert es nicht. Und Ja, also das sind so die Aspekte, die ich für relativ wichtig finde. Zum einen, dass wir wirklich im Kopf haben, von der Historie her ist das Spielfeld der Frau noch nicht lange im Job, so lange im Job wie bei den Männern. Das heißt, da gibt's noch ein bisschen mehr Ungeübtheit, unterbewusst vielleicht auch nur, weißt du? Und dass wir das berücksichtigen müssen und dürfen, wenn wir das Thema lösen wollen. Und Frauen als solche eben sagen, okay, was ist denn mein Brand? Wofür stehe ich? Was ist mir wichtig? Wofür will ich stehen? Was sind meine Werte? Was habe ich für einen besonderen Nutzen? Das kann man mit einer persönlichen Brandstrategie entwickeln und das ist auch für die Unternehmen gut, weil die dann auch wissen, was quasi sie bei den Frauen entsprechend erwartet, wenn sie sie einstellen oder wenn sie sie entwickeln.
Ein eigenes Buch schreiben, ein Kindheitstraum von vielen. René Rauscher, Geschäftsführer der S3 Temp Experts GmbH, hat sich diesen Traum erfüllt. Mit Personalführung im Wandel hat er einen wertvollen und spannenden Ratgeber darüber verfasst, wie moderne und erfolgreiche Mitarbeiterführung aussieht. Renes Quelle? Seine langjährige Erfahrung als Führungskraft in der HR-Branche. Wie ist es ihm beim Verfassen des Buches ergangen? Wie sieht eine gesunde Feedback-Kultur aus? Und wie werden Führungskräfte und Mitarbeitenden zu echten Partnern? All diese Fragen konnte ich mit René in der Folge »Wie werden Führungskräfte und Mitarbeitende zu Partnern?« klären. Selbstreflexion ist für René ein absolutes Muss als Führungskraft.
Also ich versuche mich ja logischerweise auch immer in meinem persönlichen Handeln immer wieder zu reflektieren. Und ich habe ja auch dem Thema letztendlich eben auch eigentlich sogar mehrere Kapitel gewidmet oder so war ja, wie du es auch gerade gesagt hast, der Untertitel, ja, wie Führungskräfte und Mitarbeiter zu Partnern werden. Und das ist, glaube ich, so dieser wirklich zentrale Gedanke, dass ich auch immer wieder mich selbst reflektiere im Sinne von, okay, ja, bei dieser Entscheidung, die getroffen wird, wie kann ich Kollegen, Mitarbeiter zu Verbündeten machen, ja, zu Partnern im Sinne von, ja, ihr seid Teil der Entscheidung und eben nicht dieses, ich gebe euch einfach die Entscheidung vor und ich erwarte, dass ihr das dann so umsetzt. Und das ist aus meiner Sicht schon sehr charakteristisch, insbesondere auch jetzt für die Gen Z, wie du sie genannt hast, ja, dass sie eben auch für sich durchaus den berechtigten Anspruch haben, auch Verantwortung zu übernehmen, ja, auch eben in Entscheidungen mit eingebunden zu sein. Ja, das heißt nicht, weil am Ende des Tages ja nicht jede Entscheidung kann basisdemokratisch sein, dass jeder auch gleichermaßen gehört wird. Aber wenn wir eben das konsequent machen und eben immer wieder und wir haben auch ganz konkrete Projekte und Initiativen, die wir auch möglichst divers aufsetzen, also divers im Sinne von, ja, wie lange sind die Leute dabei, auch mit sehr wenig Berufserfahrung, mit sehr viel Berufserfahrung, ja, aus verschiedenen Einheiten, um möglichst einen repräsentativen Querschnitt auf die Sache zu erhalten. Ja, und das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiges Thema, wenn du ansprichst, okay, wie sieht grundsätzlich, sage ich mal, die Einbindung oder auch die Ansprache dieser speziellen Zielgruppe aus, dann, ja, nochmals am Ende des Tages, man hat ja keine Garantie, aber wir machen momentan sehr positive Erfahrungen und darauf, wo ich letztendlich immer abziele, ist das Thema Akzeptanz. Das ist meine Erfahrung, dass die Akzeptanz deutlich höher ist, wenn ich frühzeitig Leute auf dieser Reise mitnehme und sie auch aktiv einbinde.
Welche Tipps René Führungskräften bei der Personalentwicklung, einem seiner wichtigsten Kapitel im Buch, sonst noch mit auf den Weg gibt?
Also grundsätzlich glaube ich, dass es bei der Personalentwicklung, und da komme ich jetzt leider wieder zu dem Begriff Steuern, ja, dass es ganz, ganz wichtig ist, also wirklich aktiv zu steuern. Ja, das heißt eben, Dinge möglichst vorausschauend zu beleuchten, ja, sehr viel zu beobachten und eben auch, ja, also wie gesagt, eine Erwartung, eine Zielsetzung konkret zu formulieren, ja, und dann aber auch gewisse Dinge auch wirklich konstant einzufordern, ja, und das führt eben genau zu dieser positiven Entwicklung. Und der zweite Aspekt knüpft genau an der Stelle an, dass ich halt sage, naja gut, also als Führungskraft, ja, sollte ich, und dann bin ich wieder bei dem Thema Wissen und Kenntnis, ja, ich sollte oder ich muss letztendlich, für mich ist es eine Verpflichtung, ich muss zum einen die Motive meiner Mitarbeiter im Detail kennen. Das heißt, was möchte er eigentlich? Wohin möchte er sich entwickeln? Möchte er sich überhaupt entwickeln? Ja, weil wir setzen das immer voraus, ist nicht unbedingt immer allgemeingültig. Aber das heißt, die Motive zu kennen, wo möchte jemand hin, und dann gleichzeitig aber auch über die Potenziale und Entwicklungsfelder Bescheid zu wissen, weil nur so kann ich ja auch wirklich eine stringente Personalentwicklung vorantreiben, ja, und das wiederum setzt voraus, dass ich genau beobachte, dass ich aber auch gewisse Dinge entsprechend dokumentiere, um eben, wie ich es vorhin gesagt habe, eine vorausschauende Personalplanung zu haben, auch zu wissen, wann muss möglicherweise der nächste Schritt sein. Sind wir noch auf Kurs? Verlassen wir gerade den Kurs und müsste ich gegebenenfalls korrigieren, damit ich diese Personalentwicklung nicht gefährde? Ja, und das ist für mich unabdingbare Führungsaufgabe, ja, die aber auch durchaus arbeitsintensiv ist.